Auch von mir ein herzliches Guten Morgen für alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Ja, ihr seid jetzt wahrscheinlich wacher als vorhin, ihr seht zumindest wacher aus. Zweiter Advent und ein verändertes Thema, einige haben es mitbekommen. Schattenkrieger des Lichts, habe ich das mal so getauft am Freitag, während ich die Predigt vorbereitet habe. Wurde mir klar, es ist nicht, was ich eigentlich plante, sondern Gott hat einen anderen Schwerpunkt für heute Morgen. Und wir haben ja es mit Lichtern zu tun, tatsächlich sind sogar zwei. Ich habe den Verdacht, mehr wären es auch nicht mehr, aber für heute passt das. Zwei Adventslichter, ist gut. Und, ich bräuchte nochmal, kannst du mein iPad gerade mal? Ich würde euch gerne was vorlesen, danke. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt doch mal den Psalm 91 auf. Ihr mögt ihn, oder?
Ja.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ich sage immer wieder, die Afrikaner würden jetzt jubelnd auf den Tischen, wenn wir welche hätten, tanzen. Ja, mit eigenen Augen wirst du sehen und zuschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, hoffentlich, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Denn er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf den Löwen und die Otter wirst du den Fuß setzen. Wirst den Junglöwen und den Drachen zertreten. Weil er sich an mich klammert, darum will ich ihn erretten. Ich will ihn beschützen, weil er meinen Namen kennt. Ruft er mich an, so will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ihn schauen lassen, mein Heil. Amen. So ist unser Gott. Wow. Weißt du, es gibt zwei Arten von Schatten. Der eine Schatten ist der, gegen den wir heute Morgen auch gebetet haben. Der Schatten von Traurigkeit, von Bedrückung, von Beklemmung, von Angst, von Sorge. Aber da ist ein anderer Schatten. Und wenn ich von Schattenkriegern rede, dann von den anderen. Ich rede nicht von irgendeinem mystischen Videospiel, wo Schattenkrieger üble Burschen sind, sondern ich rede von Schattenkriegern des Lichts, von Menschen, Männern und Frauen, die in dem Schatten des Einen ruhen. Diese zweite Art von Schatten ist das, was mich interessiert. In diesem Schatten sind wir geborgen, versorgt, geheilt, sicher, geliebt, gewollt, bestätigt. Das haben wir gerade gelesen. Das ist nur einer von wahrscheinlich hunderten von Stellen, die das ausdrücken, was Gott uns dadurch schenkt, wenn wir unter dem Schatten seiner Flügel sind. Es gibt Auswirkungen dieses göttlichen Schattens, ich nenne ihn mal so. Vor allem, wenn wir den jetzt im Neuen Bund anschauen, sind die noch ein bisschen anders als das, was wir im Alten Bund schon sehen. Zwei kurze Schriftstellen, beide aus Apostelgeschichte 5. In Vers 15 heißt es, sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug und sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es ist wahrscheinlich in deinem Leben noch nicht so, dass wenn du gleich nach dem Gottesdienst nach Hause in deine Einfahrt einbiegst, schon Dutzende von Leuten vor deinem Haus auf dem Bürgersteig aufgebahrt sind, die nur hoffen, dass du wenigstens da vorbeigehst, damit deine Aura, dein Schatten sie irgendwie berührt und heilt. Also bei uns ist es in Eisenbach noch nicht der Fall. War noch nie so. Ich werde aber auch hier keine Sonderlehre ausbreiten. Könnte man ja draus machen. Die Mystik des Schattens des Petrus. Wie können wir diesen magischen Schatten erhalten und damit dasselbe tun? Es gab Leute im Neuen Testament, die haben das ja versucht. Ein Zauberer, der wollte da die Fähigkeit gegen Geld kaufen, dass Leute in Zungen reden und so weiter. So ist nicht so schwer, sowas da draus zu machen. Das ist völlig zweckzuentfremden. Aber ich sage euch was, die Magie, in Anführungszeichen, lag nicht im Schatten des Petrus. Es war der Schatten, in dem Petrus sich befand, der heilte. Es gibt viele Bilder für diesen Schatten. Johannes nennt das in ihm bleiben und seine Worte in mir herrschaftlich haben. Das ist eine andere Definition des Schattens. Es bedeutet, da ist jemand die Nummer eins. Jesus beschrieb den Schatten so, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es ist dasselbe Schatten. Ich bin in der hundertprozentigen Abdeckung von Gott. Kenneth Hagin nannte das den vollkommenen Willen Gottes. Im Gegenzug zu dem zugelassenen Willen Gottes. Der sicherste Ort auf diesem Planeten. Aber da war noch was mit diesem Schatten. Nur 5, 6 Verse weiter vorne vor dem, was ich gerade gelesen habe, steht: Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und sie werden auch dich hinaustragen. Da fiel sie sogleich zu seinen Füßen nieder und verschied. Ups, derselbe Schatten, andere Auswirkung. Hananias und Sapphira, wir kennen diese Geschichte dieser beiden Gemeindemitglieder, die meinten, die Gemeinde belügen zu müssen in Form von einer Spende, die scheinbar viel höher war, als sie tatsächlich war. Und das haben sie nicht überlebt. Derselbe Schatten, der durch Petrus sozusagen die Kranken einfach nur heilte, weil er an ihnen vorbeiging. Derselbe Schatten brachte den Tod für die in der Gemeinde, nicht für außerhalb der Gemeinde, für in der Gemeinde, die meinten, ein Spiel spielen zu können und sich irgendwelche Vorteile zu holen oder so, zu heucheln, so diese Dinge zu tun. Hört das ja immer wieder, das soll es ja heute noch geben in Gemeinden. Und manche sind sehr dankbar, dass der Schatten noch nicht so massiv ist, weil sonst gäbe es jeden Sonntag irgendwelche Todesfälle in Gottesdiensten, mysteriöse Todesfälle, weil wieder jemand da war, der so tat, als ob. Ich empfehle das nicht. Nur weil der Schatten noch nicht so mächtig ist, tu es nicht. Leb echt, sei echt. Entwickel dich auf Jesus zu. Die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Versuch nicht, was zu sein, was du noch nicht bist. Gesteh dir ein, wo du an dir arbeitest. Und das ist in Ordnung. Wir alle haben unsere Arbeitsfelder an uns. Keiner muss irgendwo was sein oder was tun. Auch wenn ihr mich hier seht, seht ihr der ich bin, nicht der ich gerne wäre. What you see is what you get, ist so ein englisches Wort dafür. Sei echt. Integrität ist was Feines. Und es ist nicht ersetzbar. Du kannst es dir nicht kaufen, du kannst es nur sein. Jeder von uns ist dazu berufen, aus Gottes Schatten und Schutz heraus, und nur aus diesem Bereich geht es, ein siegreiches Leben zu führen und in dem Sinne auch einen erfolgreichen Kampf zu führen. Ist Christ sein Kampf? Unbedingt. Gegen Menschen? Unbedingt nicht. Es sei denn, du nimmst dich. Manchmal kämpfen wir gegen uns selbst, gegen das alte Ich, gegen das Fleisch, gegen den alten Bernd. Das ist schon ein Kampfgegner für mich immer wieder mal. Ich merke, der kommt wieder hoch und will wieder was tun, was Gott eigentlich gar nicht will. Und dann merke ich, okay, stopp, stopp, stopp. Das ist mein Gegner, mit dem mache ich mein Duell und den besiege ich auch. Da gebe ich nicht Ruhe. Weißt du, dass Gott gut ist? Ich habe hier so ein paar Bibelstellen drin. Ich habe ja eben den Psalm 91 gelesen. Er sagt Dinge wie, er will, weil ich mich an ihn klammer, will er mich retten, beschützen. Weil ich seinen Namen kenne, Wenn ich ihn anhöre, allein deswegen will er mich gerne erhören. Er will bei mir sein, sogar in der Not, wenn ich da aus irgendeinem Grunde reinrutsche. Und er will mich da nicht nur betrösten, sondern er will mich rausholen und zu Ehren bringen. Und er will mich sättigen mit einem langen Leben. Das ist also der erste Satz, der mir einfällt, wenn ich sowas höre, ist, es ist zu schön, um wahr zu sein. Oder es ist zu wahr, um glaubhaft zu sein. Weil wir so viel anderes erleben, sehen, beobachten, nicht verstehen. Wollen wir deswegen das am besten rausstreichen und sagen, nein, ich mache mir mal keine Hoffnung, falsche Hoffnung. Es sind keine falschen Hoffnungen, es sind die richtigen Hoffnungen. Auf was steuert dein Leben zu? Erleben wir das immer in jedem Bereich? Vielleicht nicht. Aber ich habe den Verdacht, dass es dann an mir liegt und nicht an Gott. Dass es an Dingen liegt, die ich entschieden habe, vielleicht schon vor langer Zeit. Manche Bereiche habe ich noch nicht in Ordnung gebracht, könnte ja sein. Vielleicht waren sie mir noch nicht bewusst. Vielleicht bin ich in irgendeinem Bereich noch nicht im vollkommenen Willen Gottes. Könnte das sein, dass jeder von uns Bereiche hat in seinem Leben, wo er noch nicht alle Zeit im vollkommenen Willen Gottes ist? Ich glaube, dass das so ist, in meinem Leben sicher. Immer wieder entdecke ich sowas, dann gehe ich natürlich dagegen an. Aber nicht alles ist bewusst, nicht alles hat man gleichzeitig im Sinn. Und Gott sei Dank, es gibt sowas wie Gnade. Gott deckt viele, vielerlei Dinge zu. Aber nicht, um sie unter den Tisch zu kehren, sondern um sie nach und nach auch ins Bewusstsein zu bringen, damit wir sie möglichst loswerden und uns noch mehr seiner Salbung sicher sein können. Weil Gott hat mehr für uns. Im Psalm 108 steht, denn er versorgt die Durstigen und gibt den Hungrigen reichlich zu essen. Das ist unser Herr. Der rechnet es nicht auf, sondern sagt, ich habe alles da. Komm am Tisch. Psalm 23 sagt es schön. Reich gedeckter Tisch, im Angesicht des Feindes sogar. Er versorgt. Johannes 10 sagt er seinen Kernauftrag, ich bin gekommen, um euch Leben zu bringen, Leben im Überfluss. Und einer der schönsten Schriftstellen über die Güte Gottes finde ich immer wieder sogar im Alten Testament, Jeremia 32, Vers 40. Und ich will einen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen Wohl zu tun. Und ich werde die Furcht von mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Wir reden gleich noch ein bisschen über die Furcht des Herrn. Aber worum es hier geht, ist, er möchte nicht aufhören, dich zu segnen. Das ist er. Er möchte nicht ablassen, dir Gutes zu tun. Ist das dein Gottesbild? Wenn nicht, arbeite dran. Tu Buße über alte Bilder, die du hast. Leg sie ab. Lass sie nicht länger deinen Glauben begrenzen und limitieren. Ja, das darf ich ja nicht erwarten. Gott hat ja auch andere Seiten und blablabla. Gott hat eigentlich nur die eine Seite. Er ist gut. Er ist gut und er möchte seine Güte mitteilen. Ja, es gibt Wege, die gucken wir uns auch gleich an. Und es gibt auch Begrenzungen, die wir letztendlich da bringen oder darstellen. Aber da können wir was gegen tun. Wir haben Dinge in der Hand. Gottes Wille und Ziel ist dein Wohlergehen. Es gibt grundsätzlich zwei Zustände im Leben. Der eigene ist, ich bin im eigenen Willen unterwegs. Dieser Zustand, man könnte ihn auch beschreiben als angreifbar. Wenn ich meinen Willen tue, mein Ziel, mein Plan. Oder ich bin im Willen Gottes unterwegs und trachte danach, 100% das zu tun, was er möchte. Diesen Ort könnte man auch als 100%ig sicher bezeichnen. Safe. Nun bin ich nicht immer in allen Bereichen in A oder B. Manchmal wechseln wir sogar hin und her. Als ob man Walzer tanzen. 2 vor, 1 zurück. Dabei sagt Gott, eigentlich möchte ich, dass ihr immer nur aufsteigt. Ich möchte nicht, dass ihr immer wieder mal in Probleme reinrutscht, schon wieder raus und rein und raus. Und es ist auch nicht Gott, der uns ständig zerbricht. Auch das ist ja eine Irrlehre im Christlichen. Ja, ich muss immer Zerbruch suchen. Ja, wir brauchen Zerbruch. Absolut. Aber wenn Gott was zerbricht, dann macht er es nicht, weil er ein kleines Kind ist, das gerne zerstört. Sondern macht es, weil er es richtig aufbauen will. Weil er all das, was wir in unserem Leben schon falsch gebaut haben, korrigieren möchte. Damit wir gesegnet sind. Damit wir als Gefäß aufnahmefähig sind für seine Güte, für seine Gnade, für seinen Überfluss. Das ist eine andere, ganz andere Nummer. Deswegen ist Zerbruch was sehr, sehr Gutes. Nur wenn du ständig im Zerbruch bist, dann läuft auch irgendwas nicht richtig. Okay, es gibt diesen grundsätzlichen Zerbruch und dann gibt es sicherlich immer wieder mal auch Momente, wo wir merken, ups, da habe ich mich in eine falsche Richtung entwickelt und das ist gut, wenn Gott nochmal rangeht und haut das Ding nochmal kaputt und sagt, hier komm, das bauen wir jetzt zusammen richtig auf und dann ist auch der Bereich der Ehe in Ordnung oder der Bereich der Gesundheit oder der Bereich der Finanzen oder was auch immer dort gerade ans Licht gekommen ist. Leben im eigenen Willen ist das, was ja viele tun. Ich möchte fast sagen, fast alle außerhalb der Kirche. Das ist der normale Lifestyle. Hauptsache, du hast Spaß. Dir muss es gut gehen. Tu das, wo du dich nachfühlst. Dann bin ich das Zentrum. Und das, was sich anfühlt, gut anfühlt, das tue ich. Und ich bin tatsächlich im Ort absoluter Schutzlosigkeit. Die Menschen da draußen, die leiden wie die Tiere. Ich weiß nicht, mit wie vielen du noch zu tun hast. Ich habe immer wieder Kontakt und bin immer wieder erstaunt, wie ein Mensch das aushält ohne Gott. Wie er dieses Leben erträgt, vor allem wenn er älter wird und merkt, ups, die eigene Kraft ist auch nicht mehr ganz so und die Zerbrechlichkeit des Lebens greift nach mir. Wie will ich das ohne Gott machen? Heute Morgen lasse ich die Bekehrungsgeschichte von Sylvester Stallone, kennt ihn, Rambo, Rocky, beeindruckend. Er beschreibt, wo er war und was für eine Hölle er gelebt hat, die ganze Zeit über, voll mit Versuchungen. Er sagt, ich bin gläubig groß geworden, aber mit 9 haben sich meine Eltern scheiden lassen und so weiter und dann rutschte ich ab und dann hatte er irgendwann diesen Mega-Erfolg gehabt, hatte alles, hat gesagt, ich habe mich gefühlt wie ein Kind, das den Schlüssel zum Süßigkeitenladen bekommt. Alles, alle Versuchungen war da, alles war verfügbar, sofort, grenzenlos. Und sagte, mein Herz blieb leer, 2 gescheiterte Ehen, dann heiratete er noch das 3. Mal, bekam ein kleines Mädchen und das wurde mit einem Loch im Herzen geboren. Und dann sagt er, das war der Punkt, den ich brauchte. Dann habe ich mich erinnert, wo ich eigentlich herkam und ich habe Gott wieder gesucht. Ich habe Buße getan über mein Leben, habe Jesus gesucht und habe gebetet für mein Kind. Und Gott hat es geheilt. Und heute sagt er, ich liebe es, ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, ich liebe das, mit Gott zusammen zu sein. Ich erziehe meine Kinder entsprechend, ich lebe anders heute. Preis sei Gott. Auch Superstars leben in der Hölle, wisst ihr? Oft in der größeren Hölle. Und es gibt dieses eine Lied, kennt ihr das? Lucky, Britney Spears hat das mal gesungen vor vielen Jahren. Sie sang eigentlich über sich. Lucky, sie sang glücklich. Dann beschrieb sie so, wenn sie auf die Bühne kommt und ja, sie kommt und juhu und alle jubeln und dann singt sie und ist der Star. Und dann sagt sie, wenn ich abends zu Hause bin, dann weine ich, bin ich verzweifelt, weil ich immer jemand sein muss, der ich nicht bin. Alleine, einsam, erfolgreich, ja, aber erbärmlich. Und da rauszukommen, ist ein guter Schritt. Der vollkommene Wille Gottes wird sichtbar in meinem Alltag, wenn ich darin wohne. Er berücksichtigt oft nicht meine Gefühle, meine Ängste, meine Erfahrungen, meine Vorlieben. Das will ich auch nicht verschweigen. Aber es ist der sicherste Ort auf diesem Planeten. Was ist der vollkommene Wille Gottes? Ein paar Beispiele. Ich soll Sex mit meinem Ehepartner haben. Muss ich den einen sagen. Den anderen muss ich sagen, aber mit niemand anderem. Nicht vor der Ehe. Nicht neben der Ehe. Ich soll Verantwortung an dem Platz übernehmen, an den Gott mich gestellt hat, ob ich mich danach fühle oder nicht. Wenn ich weiß, Gott hat mich berufen, in der Technik zu sitzen, im Besucherservice zu sein, auf der Kanzel zu stehen, die Toiletten zu putzen, wurscht was, dann habe ich das mit absoluter Hingabe zu tun, weil ich es für ihn tue. Ich tue meinen Dienst nicht in erster Linie für euch, ich tue ihn für ihn und dann für euch, weil ich weiß, wie sehr er euch liebt und dass er mir auch Liebe gibt für euch. Aber er ist das Zentrum. Nicht ihr, nicht ich, nicht irgendein Mensch. Er ist das Zentrum. Meine Zusagen, wenn ich in diesem vollkommenen Willen Gottes bin, soll unbedingt eingehalten werden. Integrität. Ob es mich was kostet oder nicht. Ja, dann muss ich einen Tag Urlaub nehmen oder muss ich ja da Geld drauflegen. Dann leg drauf, nimm den Urlaub. Halte dein Wort. Dein Wort sollte so gut sein, wie das von Gott selbst. Autorität. Sich unterzuordnen, den jüngeren Leuten, den Eltern unterzuordnen, Mann und Frau sich gegeneinander unterzuordnen, sich dem Chef unterzuordnen. Das ist ein Wert im Wort Gottes. Wenn ich das tue, lebe ich in seinem vollkommenen Willen, nicht im Zugelassenen. Er lässt auch zu, wenn ich sage, ich mache es aber nicht. In der Form, dass er dann sagt, gut, dann zahlst du aber auch einen Preis, weil da kann ich dich nicht schützen. In dem Bereich bist du außerhalb meiner Möglichkeiten, dir zu helfen. Gott an erste Stelle in meinem Leben zu stellen, nicht meine Ehepartner, nicht meine Kinder, nicht meine Firma. Manchmal beobachte ich erschreckend, wie Leute mit manchen Dingen umgehen. Warum verpasse ich den Weihnachtsgottesdienst? Weil ich das Essen kochen muss. Läuft nicht was falsch in dem Moment? Darf ich das mal so ehrlich sagen? Ich glaube, es läuft was falsch. Wir haben das Wichtigste vernachlässigt. Ich
habe heute ein Bild gepostet auf Facebook. Da ist der Weihnachtsmann drauf. Ich habe noch nie ein Weihnachtsmann-Bild gepostet, soweit ich weiß, außer meinem Adventskalender. Und der kniete vor der Krippe mit Jesus. Das ist die, jetzt haben sie es sortiert. So ist es richtig. Der Weihnachtsmann ist, wer ist der Weihnachtsmann? Es gibt nur einen, der den Namen verdient, der ist Jesus. Das ist der Mann von Weihnachten. All die anderen Märchenfiguren, die alle oft nur ablenken, muss ich die Namen der acht Windtiere wirklich wissen? Ist das so wichtig? Muss ich wissen, wo die Elfen ihr Hauptquartier haben? Ist das wichtig? Ist wichtig, wie der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten das alles hinkriegt in einer Nacht? Ist das wichtig? Es sind Ablenkungsmaßnahmen von dem einen Weihnachtsmann, der wirklich zählt. Das mal so ganz nebenbei. Ich bin im vollkommenen Willen Gottes, wenn ich mich nicht selbst verletze, wenn ich nicht rauche, wenn ich nicht Alkohol trinke, wenn ich mich nicht ritze, wenn ich nicht Drogen nehme oder was auch immer mich verletzt, dann bin ich in seinem vollkommenen Willen. Tue ich das Gegenteil, zerstöre ich den Tempel des Heiligen Geistes. Dann lässt er es zu, weil er lässt uns den freien Willen, aber wir zahlen einen Preis. Sprich mit Leuten, die das tun. Raucher, die viel zu früh sterben. Leute, die in Depressionen fallen, weil sie sich ritzen, weil sie da in einem Bereich sind, wo sie einfach völlig verzweifelt sind und nicht zum Herrn durchdrehen, um Heilung zu empfangen. Auch Christen erlauben sich immer wieder, zumindest in Teilen ihres Lebens, ganz bewusst außerhalb dieses Schutzraumes zu leben. Sie erlauben Pornografie Teil ihrer Eltern, ihres Lebens zu sein. Sie erlauben sich selbst, ihre Eltern schlecht zu behandeln. Sie weigern sich, jemanden zu vergeben. Sie rauchen oder trinken Alkohol. Sie berauben Gott, was den Zehnten betrifft. Sie leben geistlich unverbindlich, ordnen sich nicht in die Kirche ein, für die Gott sie berufen hat, sondern machen ihr Ding, wie sie das wollen und fühlen. Sie haben Sex mit jemandem, dem sie nicht verheiratet sind, leben mit ihm zusammen und so weiter. Also das Gegenstück von dem, was die tun, die im vollkommenen Willen Gottes sind. Ich möchte euch das gerne mal veranschaulichen. Ich bräuchte mal 10 Freiwillige. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Perfekt. Kommt mal alle zu mir und bildet doch mal einen Kreis. Du, Josef, bleibst draußen. Sandra, komm du mal in die Mitte des Kreises. War doch eben noch mehr, noch welche unterwegs? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Einer fehlt noch. Ja, genau, Adler, komm doch zu uns. So, ihr anderen bildet mal einen Kreis um die Sandra. Was ich euch hier verdeutlichen möchte, bildet den Kreis mal ein bisschen mehr Abstand voneinander, macht den Kreis größer, aber haltet euch unbedingt fest aneinander. Gebt euch die Hand. Sandra steht richtig schön in der Mitte. Sandra ist jetzt, das bist jetzt du, okay? Jeder von uns ist symbolisiert durch Sandra. Sandra ist eine Christin, die jetzt im vollkommenen Willen Gottes steht. Genau da, wo Gott sie in allen Bereichen umgibt, wie mit einem Schild. Psalm 91, wir haben es eben gelesen. Josef hat jetzt, also Josefine Pino hat die Aufgabe, den Teufel zu spielen. Weil ich weiß, dass es so ein heiliger Mann ist, weiß ich, er nimmt mir das nicht rum, wenn ich ihn jetzt hier mal den Bösewicht spielen lasse. Und der Teufel hat nur ein Ziel, er versucht, dich und mich aus diesem Schutzraum möglichst rauszuziehen, weil in diesem Schutzraum kann er nicht rein. Er kann auch nicht diesen Schutzraum zerreißen. Er kann nur das nehmen, was du ihm außerhalb des Schutzraums gibst. So, jetzt steckt sie vollkommen in diesem Schutzraum. Pino, versuch mal, ob du irgendwie drankommst. Nein, du darfst den Schutzraum nicht verletzen. Nur bis zum Rand gehen. Kommst du irgendwo ran? Keine Chance. Wir können das noch größer machen. Der Platz ist ein bisschen eng. Normal wäre noch mehr Luft. Er kommt nicht ran. Er kann auch nicht wirklich so reingreifen, was er jetzt getan hat. Das ist eigentlich schon wieder unbiblisch. Er kann eigentlich nur bis hierhin. Das geht. Aber da rein ist schon... Aua! Dann tut's weh, weil da ist die Heiligkeit Gottes in dem Raum. Vergesst es nicht. Es geht um die Herrlichkeit Gottes, um den Schatten, in dessen Schutz wir sicher sind. Wenn jetzt Sandra sich erlauben würde, sagen wir mal, sie würde sich erlauben zu rauchen, streck mal einen Arm hier raus.
So, jetzt kann, er kann sie jetzt noch nicht in allen Bereichen nehmen, aber das Stück, das kann er nehmen. Hier kann er was für machen. Er kann sie jetzt quälen, er könnte es den Arm umdrehen, ihr wehtun, was auch immer. Und wenn er lang genug zieht, vielleicht würde sie noch in anderen Bereichen nachgeben, weil er zieht ja nicht immer gewalttätig, er zieht ja manchmal sehr werbend. Ach, guck mal, warum brauchst du nur eine Schachtel am Tag? Warum gönnst du dir nicht nochmal eine, sondern auf der Arbeit nochmal und dann kommst du auf mich? Das ist ja oft die Art, wie er wirbt. Genauso bei Sexualität. Oh, da habe ich jemanden kennengelernt und oh, ich gehe mal mit dem, ich treffe mich, ich bin zwar verheiratet, aber irgendwo. Das wäre ein ähnliches, das wär ein ähnliches Ding, okay? Und dann, wie schnell wird mehr draus? Und pass mal auf, und jetzt du durchdringst du diesen Schutzwall, indem du dem nachgibst, sag mal jetzt einem Ehebruch beispielsweise. Ja, du kannst raus, du kannst ihn von innen zerbrechen, von außen ist er unzerbrechbar. So, und jetzt bist du im Zugriff vom Feind. Das heißt, außerhalb des Schutzraums ist nicht so, dass Gott dich nicht schützen will, aber Gott hat diesen Schutzraum festgelegt. Er sagt, wenn du meinen Willen tust, bist du sicher. Wenn du aber das nicht willst, ist es deine Entscheidung, weil die Schlange ist immer noch im Paradies. Wisst ihr? Also, der Teufel ist immer noch Teil dieser Welt und er nimmt, was er kriegen kann. So, also wenn ich dem Teufel etwas in die Hand gebe zu tun, dann nimmt er es. Was ist der Weg rauszugehen? Wie komme ich wieder in den Schutzraum rein? Buße. Buße, Umkehr, neue Saat. Gott, vergib mir, dass ich geraucht habe. Vergib mir, dass ich Richtung Ehebruch unterwegs war. Es tut mir so leid, ich will deinen Willen tun, nicht mehr meinen. Dann gehst du wieder zurück. Zack. Und safe, okay? Und safe. Das ist der Idealzustand. Wir erleben manchmal, dass Leute dann trotzdem zum Beispiel an Krebs sterben. Weil manchmal ist es zu knapp, dass die Regeneration um Gottes heilende Kraft noch das bewirken kann, was es tut, weil der Zeitraum zu kurz ist. Das haben wir leider schon gesehen. Ist aber nicht die größte Tragödie, weil die wichtigste ist, sie ist wieder im Willen Gottes. Und der Himmel ist sicher. Weil auch das, wir glauben nicht einmal gerettet, immer gerettet. Es gibt die Möglichkeit, wieder verloren zu gehen. Und der Weg ist immer ein schleichender. Selten, dass jemand sagt, oh, ich glaube jetzt nicht mehr an Gott, ich habe zwar so viel erlebt, aber es ist immer ein schleichender. Ich mache kleine Kompromisse, zack, zack, zack. Und irgendwann finde ich mich dann ganz abseits wieder. Und dann wartet der Himmel nicht mehr auf mich, sondern der Ort, an den keiner will, wo er was zu sagen hat. Okay, vielen Dank fürs Zeigen. Dankeschön euch. Super. Bill Johnson drückte das so aus, was den Schatten betrifft. Er sagte, wenn wir ein Ruheplatz für den Geist sind, werden sowohl unser Schatten als auch gesalbte Kleidungsstücke oder Tücher zu Instrumenten von großer Kraft. Ich glaube nicht, dass dieses Prinzip irgendetwas mit unserem Schatten zu tun hat. Es hat etwas mit der Nähe zu der auf uns ruhenden Salbung zu tun. Es werden Dinge durch uns möglich, die nichts mit unserem Glauben zu tun haben. Es kommt einzig und allein darauf an, wer auf uns ruht, wem wir Raum geben. Auf diese Weise geschehen mehr gute Dinge zufällig als mit Absicht. Wir erleben es ja immer wieder, dass Leute hier kommen und sagen, ruf mich an, schick mir eine E-Mail. Du, ich bin geheilt worden in deinem Gottesdienst. Manchmal sogar hier über Livestream. Und ich sage, wer hat mit dir gebetet? Niemand, ich saß nur da. Wisst ihr, dass das manchmal völlig ausreicht? Wenn sein Schatten, wenn seine Salbe einfach hier ist in dem Raum, weil so viele ihn mitbringen, weil wir zusammen ihn verherrlichen, jedes Lobpreislied, jede Predigt, jede Andacht, jede, selbst das Geben sind Ausdrucksformen von Anbetung und er breitet sich aus. Diese Shekinah Herrlichkeitswolke ist hier, wenn auch nicht sichtbar. Er ist hier. Der König ist mitten unter uns. Das ist keine Theorie. Das sagt das Wort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, ist er mitten dabei. Was wäre, wenn in unserer Umgebung Dinge anders positiv ausgehen und sich anders entwickeln, alleine weil wir in seinem Schatten sind? Was, wenn Krankheiten anders ausgehen? In unseren Familienangehörigen, die überhaupt noch nicht mit Jesus gehen. Einfach, weil sie in unserem Haus wohnen oder weil sie mit uns im engeren Kontakt sind. Was wäre, wenn Lebenserwartungen steigen, einfach nur, weil du in der Nähe lebst? Dass in deiner Nachbarschaft gewisse Dinge nicht passieren, die passieren würden, wenn du seine Präsenz nicht dort halten würdest, so als eine Art Brückenkopf in deiner Straße. Wir hatten neulich ein interessantes Erlebnis. Es war eine Zeit, wo ich sehr tief darüber nachdachte. Wir fuhren aus unserem Ort raus, unten an der T-Kreuzung, zu einer Landesstraße. Und da wurden wir Zeuge eines Beinahunfalls. Es war so, dass wir kamen von gerade und dann wollte ein Motorradfahrer, wollte gerade so an uns vorbeiziehen und von der anderen Seite kam ein Auto und das wollte zu uns einbiegen oder bog zu uns ein.
Wir kannten den Fahrer sogar. Und diese Person bog ein, rasend schnell, ohne diesen Motorradfahrer zu sehen. Und es war so scharf, dass wir nicht am nächsten Morgen eine Anzeige gelesen hätten, eine Bekanntmachung, dass jemand gestorben, ein junger Mann, durch einen Motorradunfall. Die hat das nicht bösartig gemeint, die Fahrerin, aber die hat ihn nicht gesehen. Wir waren irgendwo anders mit ihren Gedanken, keine Ahnung. Wir haben beide gesehen, dachten, wie kann man den übersehen? Es war halt schon dunkel, aber er hatte Licht an. Und der stand auf der Runde und schimpft, wo die dann weitergefahren ist. Ich hatte das gar nicht realisiert. Und wir sahen das so, richtig wie so Zuschauer. Und der stand da und schimpfte, wilden junger Mann. Und da kam mir der Gedanke, was wäre, wenn dieser Beinahunfall nur deswegen kein Unfall geworden ist, weil wir an dieser Kreuzung standen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich würde auch da jetzt keine Lehre draus stricken. Aber weißt du, das ist die Art von Zufall, die wir produzieren, wenn wir einfach nur anwesend sind. Und viele, die meisten, die allermeisten dieser Dinge werden wir nie realisieren auf diesem, in diesem Leben. In der Ewigkeit vielleicht. Ist es doch logisch eigentlich, dass wenn Gottes Gegenwart präsent ist, gewisse böse Dinge nicht durchbrechen können. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass der Mann, der gläubige Mann, seine ungläubige Frau heiligt und andersrum. Manchmal drehen Leute das ein bisschen ins Extrem und sagen, die werden gerettet. Das steht da nicht. Da steht nicht, dass der automatisch gerettet wird. Manche gehen trotzdem in die Hölle. Aber Heiligung bedeutet sowas wie Schutz. Die haben einen gewissen Schutz durch den Glauben ihres Ehepartners, den sie nicht hätten, wenn der nicht da ist. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das kann längeres Leben bedeuten, mehr Gesundheit, weniger Krankheit oder anderen Ausgang von Krankheit. Ich glaube, all diese Dinge spielen hier rein. Und je älter ich werde, desto mehr meine ich, diese Dinge zu beobachten. Zumindest in unserem Umfeld oder in Leuten, die uns sehr nahe stehen. Wir haben so viele Beinahunfälle erlebt in unserem Leben. Wirklich krasse, krasse Situationen. Und jedes Mal, ich war mir sicher, die Engel Gottes haben das irgendwie gemacht, wie es ja im Psalm 91 steht. Aber im Nachhinein würde ich es sogar noch weitgehender erklären. Nämlich der Schatten dessen, der über uns wacht, indem wir uns nach besten Kräften aufhalten, verändert Dinge, bewahrt, schützt, segnet. Könnt ihr das verstehen, was ich sagen will? Ich weiß, das ist eine heiße Botschaft, aber ich glaube auch eine sehr, sehr ermutigende Botschaft. Schattenkrieger des Lichts zu sein, das heißt, ich kann auch nur siegreich kämpfen, wenn ich in der Abdeckung des Schattens Gottes lebe, wenn also seine Gegenwart beständig auf mir ruht. Darum ist es so gefährlich, wenn Menschen echte Jünger nachmachen wollen. Während der echte Jünger mit dem, was er tut, geistlich handelt und Durchbrüche erlebt, kann es sein, dass derjenige, der versucht, das nachzumachen, dabei stirbt, weil er die Voraussetzungen gar nicht erfüllt. Denk an die Geisteraustreibung. Petrus, Paulus waren erfolgreich und dann versuchten die vier Jungs vom Skephas das auch nachzumachen und flohen nackt und verletzt von dem Dämonisierten, der nur sagte, ich kenne den Paulus und ich kenne den Jesus, aber wer seid ihr? Ja, und das ist der Teufel, weißt du, der fragt dann nicht. Ich bin aber jetzt im Schutzraum, ich proklamiere das nur lang genug und dann wird das schon so sein. Proklamieren ist eine gute Sache, aber nur dann, wenn die Voraussetzungen stimmen. Sonst ist es brandgefährlich. Brandgefährlich so zu tun, als ob du das glaubst, wenn du es nicht glaubst. Okay? So, der Weg in den Schutzraum, den möchte ich euch jetzt beschreiben, weil der ist wichtig. Wie komme ich da rein? Und wie kann ich da auch vor allem drin bleiben? Es gibt drei einfache, simple Wege, die auch nicht wirklich neu für euch sind, wenn ihr schon öfters hier wart. Weg 1, bleibe in der Furcht des Herrn. Sage ich gleich was zu. Weg 2, bleibe in der Liebe. Und Weg 3, bleibe in der Heiligung. Okay. Ich wiederhole jetzt eine Bibelstelle, Jeremia 32. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Die Furcht des Herrn kann besser übersetzt werden im Deutschen mit Ehrfurcht, Respekt, mit dem Verstehen der unendlichen Kraft Gottes. Manche spielen ja so, oh Gott, der Papa und liebender Papa. Und das ist er auch. Nur ist er das nicht allein. Er ist allmächtiger Gott. Ich meine, wir reden von dem, der das Universum gemacht hat. Wenn einige von euch den Herrn Musk treffen würden, würdet ihr vor Ehrfurcht sagen, wow, das ist der Tesla erfunden hat, dieser unglaubliche Genie, dieses Genie. Und das wäre okay. Aber weißt du, der Musk gemacht hat und nebenbei noch ein paar andere Genies und Planeten und Sternensysteme und ich meine, das ist der, dem wir dienen. Ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, wenn Leute Gott zu sehr als Kumpel behandelt haben. Ich will nicht sagen, dass es nie falsch, nie richtig ist. Es gibt bestimmt Bereiche, wo Gott uns auch so begegnet. Das ist in Ordnung. Aber wenn das alles ist, was du von Gott kennst, wow, ich sag dir, ich habe Mitleid mit dir. Weil wenn du seine Größe schmeckst, wenn du ahnst, wie abhängig du von ihm bist, wenn dir das einmal bewusst geworden ist, wenn dir einmal die Luft weggeblieben ist, du weißt, selbst die Luft im Atmen, stellt er mir zur Verfügung. Wenn er nur an der Schraube dreht, ist es vorbei. Wenn du einmal die Zerbrechlichkeit des Lebens geschmeckt hast, du hast gemerkt, er macht einen Unterschied. Er lässt Dinge für dich anders laufen, als es für viele andere vielleicht deines Jahrgangs gelaufen ist. Dann fängst du an und betest ihn an. Und du weißt, wow, Gott, du bist so unendlich stark und dabei so gut und dabei so interessiert an mir. Das zusammenzukriegen ist manchmal gar nicht so einfach, finde ich. Aber es ist wahr. Er liebt dich. Er ist verrückt nach dir. Das ist eine Wahrheit. Und er hat Wege gemacht, wie du ihm sehr, sehr nahe kommen kannst. Und dazu hat er die Furcht des Herrn in uns hineingegeben. Die ist da. Manchmal schlagen wir sie tot. Aber die ist gut. Ich habe mich bekehrt, weil ich Gott gefürchtet habe. Nicht, weil ich seine Liebe zuerst geschmeckt habe. Und ich habe einige getroffen. Einige sitzen hier, die sich genau aus diesem Grund für Jesus entschieden haben. Weil sie nicht in die Hölle wollten, weil sie realisiert haben, es gibt beides. Und ich will nicht dahin. Ich will nicht, dass nach dieses Leben, was jeden Moment vorbei sein kann nebenbei, ich will da, oben hin. Und wenn du es gemacht hast, hoffentlich bist du nicht dabei geblieben alleine, sondern hast dann geschmeckt, Moment, da ist Liebe, da ist Annahme, da ist Bestätigung, da ist Gunst, da ist wow, so viel mehr als nur das. Aber die Furcht des Herrn ist in der Lage, dich und mich an dem Ort des vollkommenen Willen Gottes zu halten. Weil bevor ich eine andere Frau anfasse, steht diese Furcht des Herrn da. Und ich weiß, wenn ich diesen Weg einschlage, wird mich das alles kosten. Nicht nur meine Ehe und meine Kinder. Es wird mich wahrscheinlich mein Leben kosten. Weil der Teufel wird mich nicht leben lassen. Zumindest nicht als Diener Gottes. Er wird mich rauskicken, für immer. Das haben einige erlebt. Ein kleiner Fehler, ein kleines, ich erlaube mir mal was, kann alles bedeuten. Deswegen die Furcht des Herrn hält uns an der richtigen Stelle. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Ja, meine Freiheit. Deine Freiheit hast du. Du kannst jederzeit aussteigen. Aber dann hast du auch die Freiheit zu bezahlen. Und ich bin nicht sicher, ob du das wirklich willst. Eigentlich bin ich sicher, dass du es nicht willst. Vielleicht ist dir der Preis nur noch nicht klar genug, was es kostet, den Willen Gottes zu verlassen. Sprüche 2 sagt, wenn du geistliche Erkenntnis suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Weißt du, diesen Schätzen nachzuspüren, ist was kostet. Ich verrate dir was. Wenn ich dir garantieren würde, und ich kenne einige eurer Häuser, in deinem Haus, irgendwo, liegen 10 Millionen Euro für dich versteckt. Spätestens jetzt würde ein Kribbeln durch deinen Körper gehen. Wie lange dauert der Gottesdienst noch? Wo habe ich die Schaufel? Du würdest... Das garantiere ich dir. Das hat nichts mit Gier zu tun, sondern mit Weisheit. Du würdest nach Hause gehen und würdest jedes Zimmer systematisch durchsuchen. Würdest du nichts finden, würdest du anfangen, die Wände einzureißen. Würdest du auch da nichts finden, würdest du ein Baggerunternehmen bestellen und würdest das ganze Haus im Erdboden platt machen. Bis du das findest, was du weißt, dass da liegt. 10 Millionen Euro. Dafür kannst du dir so ziemlich jedes Haus kaufen, glaube ich, was dir vorschwebt, oder mir vorschwebt zumindest. So, wie wäre das, wenn wir so nach Gottes Wahrheit suchen, wie das hier steht, nach der Furcht des Herrn suchen. Wenn wir die Energie darauf aufwenden, sagen, Gott, wenn das wirklich zu finden ist, wie es hier in Sprüchen steht, dann lohnt sich das. Es gibt nichts, was sich mehr lohnt. Lies, was die Weisheit über sich sagt. Die bringt dir, da steht mehrfach Wohlstand, da steht die Reichtümer, da steht deine Schatzkammern füllen, da steht langes Leben, da steht immer in einem Zusammenhang für die, die die Weisheit ernsthaft suchen. Sprüche 8, Sprüche 9 und weiter. Ja, suchen kostet was, ist anstrengend. Aber ich sag dir, ich will meine 10 Millionen finden, geistlich gesehen. Ich höre nicht auf zu suchen. Ich finde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich weiß, es lohnt sich. Auch Dinge dafür abzubrechen, die vielleicht alt sind oder nicht so gut waren, das lohnt sich. Lohnt sich, einen Preis zu zahlen für das, was der Herr uns anbietet. Ich sag dir, suchen ist proaktiv, es kostet was. Ich las vor kurzem etwas von A.W. Tozer. Er sprach über Gehorsam und das ist jetzt der zweite Punkt. Bleibe in der Liebe. Okay, Gottesfurcht ist ein Schlüssel, bleibe in der Liebe der zweite. Und er schreibt,
Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Jetzt schreibt Tozer, der abschließende Test auf die Liebe ist Gehorsam, nicht Gefühle, nicht Bereitschaft zum Opfer, nicht Eifer, sondern Gehorsam gegenüber den Geboten Christi. Unser Herr hat eine deutliche und gerade Grenzlinie gezogen, die von niemandem zu übersehen ist. Auf die eine Seite stellte er alle, die seine Gebote halten, und sagte, diese lieben mich. Auf die andere Seite stellte er alle, die seine Anweisungen nicht befolgen, und sagte, diese lieben mich nicht. Die Gebote Christi nehmen im Neuen Testament einen Raum ein, den sie im gegenwärtigen evangelikalen Denken nicht haben. Das schreibt Tozer vor fast 100 Jahren. Die Ansicht, unsere Beziehung zu Christus offenbare sich in unserer Haltung gegenüber seinen Geboten, wird heute von vielen einflussreichen Bibellehrern als gesetzlich betrachtet. Damit werden die klaren Worte unseres Herrn gerade heraus verworfen und sie werden so interpretiert, dass sie mit religiösen Theorien übereinstimmen, die man meint, den Briefen des Paulus entnehmen zu können. Der Christ kann sich der Wirklichkeit und der Tiefe seiner Liebe nicht sicher sein, solange er nicht vor den Geboten Christi stehen bleibt und gezwungen wird, sich zu entscheiden, wie er damit umgehen will. Dann weiß er es. Ich meine, wir sollten uns einmal von den theologischen Haarspaltereien und Spekulationen über Gnade und Glauben, die gab es damals schon, abwenden und demütig das Neue Testament mit der Absicht lesen, allem zu gehorchen, was wir da finden. Liebe zu Christus ist eine Liebe des Willens, ebenso wie eine Liebe des Gefühls. Und es ist eine psychologische Unmöglichkeit, ihn in rechter Weise zu leben, wenn wir nicht bereit sind, seinem Wort zu gehorchen. Soweit A.W. Tozer. Johannes, das wisst ihr, habe ich euch schon mal gesagt, definiert Liebe sehr klar in all seinen Briefen bis hin zur Offenbarung und sagt, wer Gott liebt, hält seine Gebote, tut seine Werke und bringt viel Frucht und eine Ergänzung dazu, liebt seine Brüder. Das siehst du unmissverständlich. Das ist keine Theorie, das ist durch mehr als 3 Bibelstellen gedeckt. Das ist die Wahrheit. So, Liebe hat also ein Erkennungsmerkmal. Es gibt einen Indikator dafür und den hast du selbst. Du kannst in den Spiegel schauen und kannst sagen, tue ich das? Halte ich seine Gebote? Ja, das vielleicht noch nicht. Tue ich seine Werke? Das ist ein kranker Kollege, aber ich traue mich nicht. Bringe ich viel Frucht? Frucht? Okay. Was ist zu tun? Herr, vergib mir, dass ich es nicht getan habe. Ja, kannst du es denn tun? Nein, aber er durch dich und das ist, was er will. Aber dafür braucht er deine Entscheidung. Ja, meinst du, das passiert dann? Es passiert dann. Wann immer du zu ihm gehst und je öfters wir das tun, wir alle, desto besser. Sag Gott, hier bin ich, es ist ein neuer Tag. Leo Bieger sagte das. Hier ist Leo, Gott, was willst du tun durch mich heute? Es ist simpel, es ist nicht das hochtheologischste Gebet, ich weiß. Aber es ist alles, was Gott braucht, um zu sagen, okay, ich bereite ein paar Sachen vor. Wird gut heute. Wir arbeiten zusammen. Das ist, was er will. Mei. Und das Dritte. Bist du noch die ersten beiden? Ja. Gottesfurcht, Liebe. Und das Dritte ist die Heiligung. Heiligung ist ein altes Wort. Ich nehme es trotzdem gerne, weil es einfach stimmt. Heiligung bedeutet Absonderung. Ich gehe weg von den Dingen, die mir schaden und hin zu den Dingen, die Gott will. Letztendlich geht es auch wieder darum, seinen Willen über meinen zu stellen. Und ich sagte, jagen ist eine aktive Handlung. Heute Morgen haben wir als Familie die Bibel gelesen, wir haben Philipper 3 gelesen und da steht, Paulus sagt, ich jage dem Frieden nach. Ich jage dem Preis der himmlischen Berufung nach. Jagen ist aktiv. Ich weiß nicht, ob jemand von euch auf die Jagd geht. Aber wenn du ein Gewehr mit dabei hast und versuchst, etwas zu erlegen, dann wirst du nicht einfach nur irgendwo am Waldrand stehen bleiben und warten, bis irgendein Hirsch kommt. Sondern hast du eine Strategie. Du hast Waffe, du hast Munition, du hast einen Aussichtspunkt und du hast Geduld und bist bereit, im richtigen Moment genau das zu tun, was nötig ist. Also ich bin keiner, der das mag, aber wenn du jagst, dann wirst du irgendwann den Abzug drücken, wenn das Ziel im Visier ist. Ich ziehe lieber auf geistliche Dinge. Ich mag keine Tiere töten, aber geistliche Dinge ist gut. Ja, ich bin auch kein Fischer, ich habe ein Aquarium, weißt du, das ist nicht so vereinbar für mich, aber ich kann stehen lassen, wenn das dein Ding ist. Ja, aber das Bill Johnson ist ein großer Jäger, denke ich immer, wie kann so ein Mann so brutal auch sein, aber gut, ist eine andere Erziehung, andere Prägung, aber letztendlich nicht heilsgefährdend, weiß der Gott. Ich finde, diese Heiligung ist wie, wenn dir jemand ein weißes Kleid angezogen hätte oder für uns Männer einen weißen Anzug. dann sollten wir durch unseren Alltag auf gewisse Dinge aufpassen, damit der weiß bleibt. Jesus sagt ja auch, wenn wir uns mal ein bisschen bedrecken, so die Schuhe, das Wort, das reinigt dann schon wieder. Aber grundsätzlich, wenn wir von neuem geboren sind, haben wir dieses weiße Kleid an. Und wir sollten möglichst wenig dieser Schwitze auf uns finden. Und wenn ja, sofort zu Gott gehen, er hat die große Waschmaschine. Und Gott, ich habe Mist gemacht, vergib mir. Buße, Vergebung, neue Saat und das Ding glänzt wieder wie mit Persil gewaschen. Oder weißer Riese, was war das in der Werbung, immer mit der langen Hängeleine? Ja, ist schon länger her. So bewahre die Reinheit, die Gott dir gegeben hat und wo du sie verloren hast. Es gibt immer denselben Ausweg. Buße, Vergebung und neue Saat. Buße ist etwas, was Gott schenken will. Und solange er es dir schenkt, sei nicht töricht und schieb es weg. Weil es mag der Zeitpunkt kommen, wo es keine Buße mehr gibt. Und das ist ein sehr, sehr ernster Moment für dich. Ich hoffe, du erlebst ihn nie. Buße ist ein Geschenk. Buße ist der Ausweg aus jeder ausweglosen Situation für uns Christen. Buße. Simpel. Einfach. Ja, Demut gehört dazu. Ohne Demut keine Buße. Aber Demut, da steckt ja Mut drin. Den braucht man, um sich zu demütigen, um sich bei jemandem zum Beispiel zu entschuldigen und um Vergebung zu bitten. Das ist nicht immer einfach. Aber ich sage dir, es geschehen Wunder, wenn wir uns erneuern lassen. Der Preis, im Schatten zu bleiben und ein Schattenkrieger des Lichts zu sein, ist hoch. Die Furcht des Herrn, in der Liebe zu bleiben und in der Heiligung zu leben. Aber der Preis, außerhalb des Schattens Gottes zu leben, zu treten, ist viel, viel höher. Johannes 10 sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Und im 1. Petrus steht, seid nüchtern und wach, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das heißt, dieser Löwe kann verschlingen. Er ist nicht nur wie ein brüllender Löwe, er kann verschlingen und er sucht, wen er verschlingen kann. Er isoliert in der Regel Leute von der Herde. Das ist, was er als erstes tut. Tritt aus der Gemeinde aus, wo Gott dich reinberufen hat, und beobachte, was passiert. Es sei denn, Gott führt dich woanders hin. Das ist in Ordnung. Aber sonst ist es eine ganz gefährliche Sache. Habe ich gemerkt jetzt. Nach 30 Jahren beobachtest du ja. Es gibt immer Leute, die gehen woanders hin und die treten aus. Und dann beobachte, was passiert. Beobachte es über ein Jahr, über 5, über 10 Jahre. Und du willst nie aus der Gemeinde rausgehen, wo Gott will, dass du bist. Es muss nicht diese Gemeinde sein, es gibt viele Kirchengemeinden, die gut sind. Aber wo immer Gott dich haben will, ist ein sicherer Ort. Wo immer du nicht sein willst, ist eine ganz andere Nummer. Ich sag dir, ich habe so viel beobachtet und gesehen, dass hier meine Furcht des Herrn sehr gewachsen ist. Der Teufel ist ein Schwein. Du machst einen Fehler. Jemand sagte mal, gibst dem Teufel den kleinen Finger und er reißt den Arm aus. Jemand anderes sagte, der Teufel verspricht alles, hält wenig und nimmt alles. Das ist er, das ist seine Natur. Ich will ihn nicht groß machen, er ist ja nur ein Geschöpf, er ist ja kein Gott. Er ist kein Gegenpart, das habe ich euch schon mal gesagt, für Gott kein Gegner, überhaupt keiner. Es ist eine lächerliche Figur im Vergleich zu dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber er kann Kraft bekommen, er ist ein mächtiges Engelwesen, wie alle Engel auch. Und wenn du ihm Autorität gibst in seinem Leben, dann kann er dasselbe mit dir tun, wie damals mit Adam und Eva. Er ist ja der Herr dieser Welt, solange bis Jesus wiederkommt und das Ganze seinen Abschluss findet. Der Schatten des Feindes bringt Dunkelheit, Einsamkeit, Entwertung, Verzweiflung, Schmutz, Blindheit, Angst, Hoffnungslosigkeit, Verlorenheit. Vielen bringt der frühen Tod. Aber auf jeden Fall ein Getrenntsein von Gott schon in diesem Leben, das ist übel. Ich glaube, es gibt ein Leben unter der Sonne. Prediger spricht davon öfters wieder, ein Leben unter der Sonne, das letztlich zu nichts führt und am Ende deprimiert und unerfüllt ist. Und es gibt ein Leben oberhalb der Sonne, das Jesus hier anbietet und voll mit Freude und Glückseligkeit ist. Ich möchte dieses Zweite haben. Und ich fasse zusammen. Wir haben über Gottes Wille gesprochen, nämlich, dass Gott gut ist, dass es einen zugelassenen, einen vollkommenen Willen gibt und dass wir eine Berufung auf unserem Leben haben, Schattenkrieger des Lichts zu sein, nämlich aus seinem Schatten heraus unsere Kämpfe zu führen. Denn in seinem Schatten ist Licht, das ist die Besonderheit zu dem anderen Schatten, den wir nicht haben wollen. Wir haben über Gottes Schatten gesprochen, wie wir darin bleiben. Die Furcht des Herrn, die Liebe, die Heiligung. Und wir haben über die andere Art von Schatten gesprochen, die uns alles kostet. Wir haben auch darüber gesprochen, dass uns das kostet, im Schatten Gottes zu bleiben. Das ist auch nicht umsonst, in Anführungszeichen. Es kostet unseren Lebensstil. Es kostet Entscheidungen, die wir treffen. Es kostet manchmal Unbequemlichkeiten. Aber die Frucht ist eine ganz andere. Ich habe herausgefunden, dass Jesus den Kern der Bedeutung von Leben nur 7 Kapitel nach Johannes 10 erklärt. Da hat er gesagt, ich bin gekommen, um euch Leben im Überfluss zu bringen. Und dann sagt er im Kapitel 17, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Hier fängt Leben an. Jesus Christus zu erkennen, erkennen ist ja ein erotisches Wort, das heißt, der Mann erkennt seine Frau, es ist etwas sehr Tiefgehendes an Beziehungen. Ich erkenne Jesus, er ist nicht nur, ich weiß ja, Jesus, sondern ich habe ihn erkannt, ich bin ihm nahe gekommen, ich habe gesehen, wer er wirklich ist. Ich habe seinen Pulsschlag gespürt, ich weiß, er ist real, er ist nicht nur irgendeine mystische Figur oder was für Arme und Schwache, sondern er ist real und er liebt mich. Und das zu erkennen, verändert das Leben immer. Das hat Sylvester Stallones Leben verändert und das hat mein Leben verändert und das hat dein Leben verändert oder möchte es gerne verändern. So möchte ich, dass wir gerne nochmal aufstehen zusammen. Ich möchte ein Hingabegebet sprechen, einfach um sicherzugehen, dass jeder, der in diesem Raum das gerne möchte, sein Leben mit Jesus in Ordnung gebracht hat. Denn dazu gehört Buße. Und da gehört Vergebung zu, über die eigene Lebensschuld. Nur wenn ich das vergeben bekommen habe durch Christus, kann ich Leben in der ganzen Fülle schmecken, kann da hineinwachsen, kann in diesen Schutzraum einziehen und dort mein Zelt bauen bleiben. Und wenn du das möchtest, sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du am Kreuz für meine Lebensschuld gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. Hier ist meine Sünde. Herr, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich gegen deine Gebote verstoßen habe, dass ich nicht geliebt habe, wie du liebst, dass ich mich nicht geheiligt habe, wie ich es hätte tun sollen. Und ich nehme jetzt deine Vergebung an und bin voller Freude. Ich entscheide mich. Von heute an will ich dir nachfolgen. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja. Und jetzt würde ich gerne wissen, wer von euch oder Ihnen das zum ersten Mal in seinem Leben entschieden und gesprochen hat. Wo sind die, die heute klare Sache mit Gott gemacht haben? Lass mich sehen. Komm, seid mutig. Ich sehe keine Hand, bin aber fast sicher, dass jemand zugeschaut hat, der das gemacht hat. Ich möchte dich oder Sie ermutigen. Schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de, damit ich mich mit Ihnen freue und Ihnen noch eine Kleinigkeit zukommen lassen kann. Aber wir freuen uns für jeden, der diesen Weg geschafft hat. Und für alle anderen jetzt hier und auch zu Hause noch eine Bibelstelle. Jakobus 4:7-8. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Dieser Aufruf, nämlich jetzt Schattenkrieger des Lichts zu werden, wenn du es noch nicht bewusst geworden bist, der ist für alle von uns. Jeder, der sagt, ich habe etwas erkannt heute Morgen, Gott hat auf etwas mich hingewiesen, das hat er schon längst getan, du musst dir jetzt nichts überlegen, wenn nichts da ist, vergiss den Aufruf. Aber wenn du weißt, Gott zieht schon die ganze Zeit in irgendeine Richtung. Hier ist das Kreuz und wir bleiben alle noch stehen, damit man leicht aus den Reihen raus und rein kann. Und bitte, warte nicht, geh zum Kreuz, leg das Zeug da ab und tu Buße. Wenn Gott dir dieses Geschenk der Buße gibt, tu es bitte jetzt. Weil Schattenkrieger des Lichts sind Gott unterworfen in allem. Sie leben nahe an Gott. Sie achten darauf, selbst sauber und unangreifbar für den Feind zu sein. Sie beschützen sogar andere. Sie setzen Menschen frei. Sie bekämpfen einen besiegten Feind. Und sie tun die Werke ihres Königs. Sie machen Jünger, treiben Teufel aus, bringen Heilung und Rettung. Wo sind die von euch, die Gott gerade jetzt da hineinruft und die Dinge ablegen wollen, die da noch hindern?
Lasst euch sehen. Den Verdacht, dass doch jemand da ist, den Gott gerne rausholen möchte aus dem, wo du gefangen bist bis jetzt. Vielleicht ist es eine liebe Gewohnheit, die er dir gesagt hat, dass du auflösen sollst. Aber du weißt, es ist Sünde, es ist Schuld. Vielleicht ist es eine Haltung, die du erkannt hast. Und Gott sagt, mit der Haltung kann ich mit dir nichts anfangen. Kommst nicht weiter. Das Kreuz ist immer noch da. Ich will keinen überreden, aber ich möchte gerne jemanden überzeugen, dass Gott es ist, der dich ruft.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.